Einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur festen Speise, unserer gemeinsamen Betrachtung der Bibel. Wir schauen uns gemeinsam den Römerbrief von Paulus an und knüpfen heute direkt da an den Versen an, wo wir in der letzten Ausgabe aufgehört haben. Wenn ihr also noch nicht den Vortrag zu Kapitel 1, die Verse 18 bis 23 gehört habt, empfehle ich euch jetzt die Aufnahme zu unterbrechen und zunächst den letzten Vortrag anzuhören. Denn heute behandeln wir die Verse 24 bis 32 aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Dafür wird die Ausführung der Verse 18 bis 23 vorausgesetzt. Trotzdem möchte ich eine kurze Zusammenfassung dessen geben, was Paulus in den vorherigen Versen ausgeführt hat. Paulus beschreibt in den Versen 16 und 17 des ersten Kapitels vom Römerbrief das Evangelium, das eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der daran glaubt ist. Denn darin offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Dass diese Errettung notwendig ist, stellt Paulus dann in Vers 18 bis 32 und auch den darauffolgenden Abschnitten dar. Er führt aus, dass Gottes Zorn sich offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Gottes Zorn ist dabei eine Reaktion seiner unendlichen Liebe dem Menschen gegenüber. Dass Gott den Menschen so sehr liebt, dieser jedoch Gottes Liebe ablehnt, verletzt Gott zutiefst. Und deshalb ist er zornig auf all die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, die den Menschen von ihm trennt. Von dem Zorn Gottes ist die gesamte Menschheit unabhängig, von Zeit, Epoche, Religiosität und Nationalität betroffen. Denn die gesamte Menschheit rebelliert gegen ihren Schöpfer. Die Menschheit ist gottlos, weil sie Gott nicht ehrt und dankt, obwohl sie ihn in seiner Kraft und Gottheit sowohl in der Schöpfung als auch in der Geschichte erkannt hat. Diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit führen beim Menschen zu einem verfinsterten Herzen. Aus diesem verfinsterten Herzen heraus erdenkt und erbaut der Mensch sich dann Götter. Er verehrt das vergängliche Geschöpf statt den unvergänglichen Schöpfer. Dieses Tun nennt Paulus auch Götzendienst. Und genau hier setzt der heutige Abschnitt an. Ich lese den gesamten Abschnitt ab Vers 18 bis 32, um den Zusammenhang deutlicher zu machen. Intensiv beschäftigen wir uns dann aber, wie eben auch schon gesagt, mit den Versen 24 bis 32. Als Textgrundlage nutze ich die Schlachter 2000 Übersetzung. Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbart gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in einen nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleichweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voller Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ein Wort, das in diesen Versen vermehrt auftritt, ist das Wort sie. Dies möchte ich vorweg einmal genauer betrachten. Mit diesem Wort wird eine bestimmte Menschengruppe bezeichnet. Es kommt in dieser Form, also in der Form sie, siebenmal in dem Text vor. Dann wird es noch zweimal in der Form ihre beschrieben und dreimal als Umschreibung. Da wird von die Männer oder die voll sind von aller Ungerechtigkeit oder welche so etwas verüben gesprochen. Es wird hier von den Menschen gesprochen, die in Vers 18 beschrieben wurden. Gottlose und ungerechte Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Der Römerbrief macht unmissverständlich klar, damit sind alle Menschen gemeint. Vers 24 beginnt mit einem Darum. Darum bezieht sich auf die vorherigen Verse und gibt eine Begründung dafür, was in den nächsten Versen kommt. Weil die Menschen Gott nicht geehrt und gedankt haben, Vers 21, obwohl er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, Vers 19 bis 20, weil sie ihren Gedanken in einen nichtigen Wahn verfallen sind und ihr Herz sich verfinstert hat, Vers 21, weil sie sich selbst für weise hielten, Vers 22, weil sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild von vergänglichen Menschen oder Tieren vertauscht haben, Vers 23. Und darum hat Gott sie dahingegeben. Dahingegeben ist ein Schlüsselwort für die Verse 24 bis 31. Dass Gott die Menschen dahingegeben hat, ist die Auswirkung, also die Konsequenz seines Zornes. Gottes Zorn äußert sich darin, dass er den Menschen machen lässt. Ich habe beim letzten Mal aufgezeigt, dass Gottes Zorn sich besonders in der Geschichte des Volkes Israel auch in Plagen oder Unterdrückungen geäußert hat. Der Zorn Gottes über die gesamte Menschheit äußert sich jedoch darin, dass er sie den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen hingibt. Er hat sie in dreifacher Weise dahingegeben. Erstens, in den Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit. Davon sprechen die Verse 24 und 25. Zweitens, in entehrende Leidenschaften, zur Unzucht. Dies wird in den Versen 26 und 27 erläutert. Und drittens, in unwürdige Gesinnungen, um zu verüben, was sich nicht geziemt. Darauf gehen die Verse 28 bis 31 ein. Wir schauen uns den ersten Punkt an. Den Begierden ihrer Herzen sind sie dahingegeben, zur Unreinheit. Diese finden wir in den Versen 24 bis 25. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, lesen wir in Sprüche 4, Vers 23. In diesem sehr bekannten Vers wird ganz deutlich, dass das Herz der Ursprung allen Lebens ist. Jedoch wird in den Versen davor ganz klar beschrieben, was die Bedingung dafür ist. Nämlich, dass das Herz auf Gottes Wort und Weisungen ausgerichtet ist. Denn sie, damit sind die Worte und Weisungen Gottes, sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Das steht im Vers davor, im Vers 22. Hier geht es um das direkte Gegenteil von dem, was in Vers 24 unseres Abschnitts deutlich wird. Während das Leben aus dem Herzen quillt, das auf Gott ausgerichtet ist und heilsam für den Leib ist, ist das menschliche Herz, das unabhängig von Gott ist, voller Begierde zur Unreinheit. Daraus folgt, dass die Menschen ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Da, wo das Herz seinen eigenen Begierden ausgesetzt ist, wird es unrein. Dabei müssen wir Begierden einmal näher definieren. Jeder Mensch hat Begierden oder auch ein Verlangen, eine Sehnsucht oder Wünsche. Und das ist erstmal weder positiv noch negativ. Es ist sogar elementar. Wir haben eine Sehnsucht nach Liebe, nach Glück, nach Erfüllung, nach Sinn. Wir haben auch ein Verlangen nach existenziellen, lebenswichtigen Sachen, wie nach dem Atem, wenn wir länger unter Wasser bleiben, oder nach Essen, wenn wir länger nichts gegessen haben. Wir haben vielleicht gerade jetzt in den Zeiten der Corona-Krise, wo wir uns zu Hause aufhalten sollen, Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und so gibt es ganz viele Sachen, die sehr existenziell sind, wo wir ein Verlangen nach haben, gerade wenn wir sie gerade nicht haben. Sehnsüchte und Begierde halten uns am Leben, in dieser Form. Jedoch werden sie in diesen Versen in direkte Verbindung mit Unreinheit als das Ziel der Begierde gebracht. Das stellt die Perversion, die Schieflage der Begierden dar. Es ist das Verlangen nach etwas Verbotenem oder Maßlosen. Das griechische Wort für Begierde ist Epithymia, was so viel wie ein Überverlangen beschreibt. Das beschreibt auch nochmal, dass es nicht das Verlangen an sich ist, das schlecht ist, sondern das übermäßige oder maßlose Verlangen. Das ist schlecht. Und wie sehr erkennen wir das? Den Reiz des Verbotenen, den Reiz des Maßlosen. Wir kennen vielleicht die Gedanken, es ist zwar verboten, hier mit nicht mehr als 50 Stundenkilometer zu fahren, aber es ist nichts los auf der Straße. Und was bringen mir meine 150 PS, wenn ich diese nie nutze? Oder vielleicht auch den Reiz des Maßlosen. Boah, heute gönne ich mir mal so richtig was. Man kann auch mal über die Stränge schlagen dürfen. Diese unreinen Begierden werden schon in den 10 Geboten aufgegriffen, nämlich im 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was dein Nächster hat. Dieses Gebot steht in 2. Mose 20, Vers 17. Hier geht es um Begierden, die meinem Nächsten schaden. Genauso wie in diesem Vers, wo es heißt, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Es geht Paulus um jeglichen Umgang mit dem eigenen oder mit dem eigenen Körper oder dem Körper anderer Menschen, der die von Gott gegebene Würde raubt. Gott hat uns zu Verwaltern über seine Schöpfung gemacht. Das schließt auch unseren Körper mit ein. Wenn wir mit diesem unverantwortlich umgehen, entehren wir sie, die Schöpfung. Der Mensch, der sich der Erkenntnis Gottes verschließt, verliert die Kontrolle über die eigenen Wünsche und ist fixiert auf die Möglichkeiten der Zukunft, die kein Tabu kennt und im Umgang mit dem eigenen Körper und dem anderen die Menschenwürde verleugnet und antastet, heißt es in einem Bibelkommentar. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Durch Vernachlässigung, durch körperliche und auch seelische Verletzungen, die wir an anderen oder uns selbst zuführen, aber auch durch einen pervertierten Umgang mit Sexualität. Und wie das konkret aussieht, erklärt Paulus dann in den Versen 26 und 27. Doch davor geht Paulus in Vers 25 noch einmal auf die Menschheit ein, um die es ja geht. Er beschreibt sie hier als welche, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Hier wiederholt Paulus das, was er in den Versen 21 bis 23 schon ausgeführt hat, und erklärt mit den Worten aus Vers 18, was er zuvor in Vers 24 gemeint hat. Die Wahrheit Gottes wird mit einer Lüge vertauscht. Und das ist schon seit dem Garten Eden so, wo die Schlange, also ein Geschöpf, fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und schon war das Fundament für ein Kartenhaus aus Lügen gelegt, weil Gottes Wahrheit angezweifelt wurde und stattdessen eigene Gedanken, Vorstellungen und Maßstäbe vorrangig waren. Und damit wurde dem Geschöpf, also dem Menschen oder im Garten Eden, der Schlange, Ehre und Gottesdienst erwiesen. Ihre Maßstäbe, ihre Gedanken galten auf einmal mehr als Gottes Gedanken. Und es wurde nicht dem Ehre erwiesen und nicht dem einen Gottesdienst erwiesen, dem es wirklich gebührt, nämlich dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen, sagt Paulus hier. Ich möchte hier drei Weisen aufführen, wie wir Gottes Wahrheit mit der Lüge vertauschen können. Erstens, wir leugnen die Existenz Gottes und dass er der Schöpfer von allem ist. Zweitens, wir leugnen Eigenschaften, die ihm von der Bibel zugesprochen werden. Zum Beispiel, dass er ewig, gestaltlos, liebevoll, aber auch zornig ist. Und vor allem auch, dass er fürsorglich ist. Letzteres wurde im Garten Eden direkt angezweifelt. Und der dritte Punkt ist, indem wir Schöpfer und Schöpfung in unserem Gottesbegriff nicht voneinander trennen. Gott ist der Schöpfer, der alleinige Schöpfer. Die Schöpfung ist sein Werk und nicht Gott selbst. Und von dieser Vertauschung möchte Paulus sich ganz klar distanzieren. Und das tut er, indem er in dieser Aufführung über die menschlichen Versagen und Verfehlungen, über die Sündhaftigkeit, einen Lobpreis Gottes einfügt. Er preist Gott, den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Und schließt das mit einem Amen. Paulus ist es wichtig zu verdeutlichen, wem das Lob und die Anerkennung gebührt. Nämlich Gott, dem Schöpfer, der ewig ist. Amen. Nach diesem kurzen Moment der Anbetung führt Paulus jedoch direkt weiter aus, wozu Gott die gottlose Menschheit dahingegeben hat. Und zwar in entehrende Leidenschaften zur Unzucht. In den Versen 26 und 27 heißt es, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann und mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Hier wird ein ganz heißes Thema angeschnitten. Die Diskussion über Homosexualität ist auch heute in der Gesellschaft und auch in den Kirchen und Gemeinden brandaktuell. Doch bevor wir uns dem Inhalt dieser Verse widmen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, worum es Paulus in diesem ganzen Abschnitt geht. Es geht ihm nicht darum, Sünden einzelner Menschen darzustellen und zu verurteilen. Er macht deutlich, dass die gesamte Menschheit gegen Gott rebelliert hat und Gott sie deshalb sich selbst und ihren unreinen Begierden, entehrenden Leidenschaften und unwürdigen Gesinnungen hingegeben hat. Dadurch ist die Schöpfung in ein verkehrtes Verhältnis zu ihrem Schöpfer und auch zu sich selber geraten. Und das äußert sich laut Vers 26 in entehrenden Leidenschaften, die dazu führen, dass sowohl Männer als auch Frauen den natürlichen Verkehr, also die natürliche Sexualität, mit dem widernatürlichen Verkehr vertauscht haben. Mit dem Ausdruck entehrende Leidenschaften knüpft Paulus direkt an Vers 24 an, wo er beschreibt, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Bei der Ausführung dieses ganzen Abschnittes hat Paulus die Schöpfungsgeschichte und den Sündenfall aus 1. Mose 1 bis 3 vor Augen. Und von diesem Verständnis her ist dieser Text auch auszulegen. Wenn Paulus also schreibt, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Dann beschreibt das nicht den Verstoß gegen ein bestimmtes Gesetz oder Verbot, obwohl es das im 3. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 22 auch gibt. Aber in diesem Zusammenhang geht es Paulus darum, dass um das Ignorieren und das Ablehnen der Struktur der geschöpflichen Ordnung, die Gott bestimmt hat in seiner Schöpfung. Und dabei setzt er voraus, die Welt wurde von Gott als Schöpfer geschaffen. Sie ist weder zufällig noch willkürlich entstanden. Sie wurde geschaffen und das in einer von Gott bestimmten Ordnung. Auf den Menschen angewandt bedeutet das, dass in 1. Mose 1, Vers 27 und 28 steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Getier, das auf der Erde kriecht. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und als Frau. Und er übertrug ihnen sofort Verantwortung, indem, dass er ihnen den Auftrag gibt, die Erde zu bevölkern und über sie zu herrschen, im Sinne von verwalten. Und diesen Auftrag können Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit nur zusammen ausführen, weil sie sich ergänzen. Ich möchte dazu einen Satz von dem englischen Theologen N.T. Wright zitieren, den er in seinem Römerbriefkommentar aus der Reihe Paulus für heute schreibt. Tief in der Struktur der Welt steckt etwas, das auf das Zusammenkommen des Ungleichen reagiert. Etwas, das durch das bloße Zusammenstellen des Gleichen nicht erreicht werden kann. Das Prinzip der ergänzenden Unterschiedlichkeit zeigt sich mit ein paar Ausnahmen in der ganzen Schöpfung. Da ist zum Beispiel ein Magnet, der nur durch zwei unterschiedliche Pole funktioniert. Da haben wir auch Tag und Nacht, die uns nur zusammen einen Zeitrhythmus vorgeben können. Und da ist auch der Mensch, der nur als Mann und Frau ihrer göttlichen Bestimmung nachkommen kann. Und das ist auch der Grund, warum Paulus das am Beispiel von praktizierter homosexueller Beziehung verdeutlicht. Weil Mann und Frau dazu nicht geschaffen worden sind. Der Mensch ist als Mann und Frau in der Ergänzung füreinander geschaffen worden. Und natürlich gibt es da Ausnahmen. Es gibt Singles. Paulus und Jesus waren selbst Singles. Es gibt aber auch Paare, die keine Kinder bekommen können. Und viele leiden sehr, sehr stark darunter. Dass der individuelle Mensch nicht nur als Mann und Frau zusammen vollständig ist, betont Paulus an anderen Stellen in seinen Briefen ganz klar. Man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen einer generellen und einer individuellen Berufung. Wenn jemand als Single berufen ist, dann ist das seine individuelle Berufung. Jedoch ist der generelle Auftrag des Menschen, dass er nach dem Bilde Gottes als Mann und als Frau geschaffen wurde, um die Erde zu gestalten und zu bewahren. Paulus führt hier nicht die Homosexualität auf, weil es eine besonders schlimme Sünde ist, die viel schlimmer als Lügen, Stehlen, Lästern oder was auch immer ist. Leider werden homosexuell empfindende Menschen von vielen Christen so behandelt und damit werden Christen blind dafür, ihrem Gegenüber mit der Liebe Jesu zu begegnen. Es geht Paulus hier darum, dass die Menschen, nicht in ihrer Bestimmung leben, weil sie sich entehrenden Leidenschaften hingegeben haben. Und auch hier möchte ich nochmal betonen, es geht hier nicht darum, einzelne Menschen, die homosexuell empfinden, zu verurteilen, weil sie damit bewusst Götzendienst betreiben oder sich durch ihre Homosexualität bewusst dagegen entschieden haben, gegen Gott zu rebellieren. Das ist eine zutiefst moderne, individualistische Schlussfolgerung. Paulus macht hier deutlich, es geht um die gesamte Menschheit, die gegen Gott rebelliert und Götzendienst betreibt. Ich möchte das mit einem weiteren Zitat von N.T. Wright aus dem eben bereits zitierten Buch verdeutlichen. Die Tatsache, dass solche klaren Verzerrungen der Absicht des Schöpfers mit Mann und Frau in der Welt vorkommen, zeigt an, dass die Menschheit als Ganze des Götzendienstes schuldig ist, der den Charakter verdreht. Er, also Paulus, versteht die Praktik gleichgeschlechtlicher Beziehungen als Zeichen, dass die Menschheit im Allgemeinen aus den Fugen geraten ist. Wenn Gott dem Menschen also Verantwortung übergibt, dann meint er das ernst. Dann hat der Mensch die Pflicht, dieser Verantwortung nachzukommen. Und er kann dieser Verantwortung auf zwei Weisen nachkommen. Erstens, indem er auf den Schöpfer ausgerichtet und nach seinen Maßstäben handelt. Oder auch zweitens, indem er auf das Geschöpf ausgerichtet ist und nach eigenen Maßstäben handelt. Und wir haben in Vers 25 gelesen, wie die Menschheit sich entschieden hat. Sie haben dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, steht hier. Und somit haben sie den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen, wie es zum Ende von Vers 27 heißt. Hier wird nochmal deutlich, wenn der Mensch sein eigener Gott ist oder sein will, losgelöst von dem Schöpfergott, dann ist er sich selbst überlassen. Und dann ist die Welt aus den Fugen geraten, wie Andy Wright es geschrieben hat. Und wir merken selbst jeden Tag, wenn wir die Nachrichten lesen oder schauen, wie die Welt den Menschen aus den Fugen geraten ist. Jedoch ist Homosexualität weitaus nicht die einzige Folge einer aus den Fugen geratenen Welt. Vers 28 bis 31 beschreiben, dass Gott die Menschen dahingegeben hat, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Ich lese diese Verse noch einmal. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das dritte Mal in diesem heutigen Abschnitt finden wir die Formulierung dahingegeben. Sie, also die, die Gott nicht der Anerkennung würdigten, das heißt schlicht und einfach, die Gott nicht als Gott anerkannt haben, wie es auch schon in Vers 21 und in Vers 25 beschrieben wurde. Sie werden in unwürdige Gesinnungen dahingegeben, zu verüben, was sich nicht geziemt. Luther übersetzt den letzten Satz mit zu verüben, was nicht recht ist. Ihre Taten sind also von Grund auf falsch, weil das ganze Denken, losgelöst von einem Gott, von einer Gotterkenntnis, falsch ist. Interessant finde ich hier das Wortspiel der Schlachterübersetzung. Die Gott nicht würdigen, handeln unwürdig. Alles, was wir Menschen unabhängig von Gott tun, ist unwürdig. Wenn Einzelne bis jetzt vielleicht immer noch gesagt haben, ist ja alles schön und gut, Ich habe verstanden, dass die ganze Menschheit sich gegen Gott aufgelehnt hat. Aber ich verehre weder Götzen, noch bin ich homosexuell. Dann wird spätestens mit diesen Versen wird es ganz schön ungemütlich. Denn in dieser Auflistung von verschiedenen Ausprägungen des Götzendienstes finden wir uns sehr wahrscheinlich alle irgendwo wieder. Es geht nämlich darum, um die Menschen, die voll sind von Ungerechtigkeit, von der wir auch in Vers 18 schon gelesen haben und die direkt neben der Gottlosigkeit steht. Außerdem sind sie voller Unzucht. Das Wort Unzucht ist in den meisten Bibelübersetzungen nicht aufgeführt. Das liegt zum einen daran, dass die Schlachterübersetzung auf einer anderen griechischen Textgrundlage übersetzt wurde, als zum Beispiel die Lutherbibel oder die Elberfelder Übersetzung. Und auch ja, die meisten anderen deutschen Übersetzungen. Zum anderen aber vielleicht auch, weil das Thema Unzucht in den Versen 26 und 27 ausführlich behandelt wurde. Und zwar so ausführlich wie nirgendwo anders in der Bibel. Sie sind außerdem, also die gottlosen Menschen, sind außerdem voll von Schlechtigkeit, Habsucht und Bosheit. Dies sind zusammen mit Ungerechtigkeit alles Eigenschaften, die ein völlig unsoziales Wesen beschreiben, das nur die eigenen Interessen im Blick hat, total egoistisch auf sich selbst fixiert. Und das macht einen Menschen auch beziehungsunfähig, weil sie voll Neid sind, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke und weil sie Gerüchte verbreiten. Es sind Verleumder, also solche, die nicht nur Gerüchte verbreiten, sondern bewusst Lügen über andere erzählen, um ihnen zu schaden. Es sind Gottesverächter, Freche oder auch Arrogante, womit Freche auch übersetzt werden kann. Es sind Übermütige, es sind Prahler, sie sind erfinderisch im Bösen und den Eltern ungehorsam. Vers 31 beschreibt hier weitere 5 Eigenschaften, die jede Beziehung zerstören. Sie sind unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Ich glaube, diese ganzen Worte müssen größtenteils nicht weiter erläutert werden. Und wenn wir uns diese Liste anschauen, dann ist zumindest bei mir ein Wort oder ein Gefühl von Ekel und Verachtung nicht ganz weit entfernt. Wer möchte etwas mit solchen Menschen zu tun haben, die so sind? Und doch sind es zutiefst menschliche Eigenschaften, von denen in unseren Zeitungen und Nachrichten jeden Tag zu lesen sind. Diese ganzen Eigenschaften sind Schlagworte, Überschriften, die wir immer in den Nachrichten finden. Hollywood-Filme sind voll von Menschen mit solchen Eigenschaften. Und das liegt einzig und allein daran, dass der Mensch Gott nicht als solchen anerkannt hat und losgelöst von ihm versucht, selbst Gott zu spielen. Und der Vers 32 schließt diesen Abschnitt sehr ernüchternd. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Dieser Satz hat mich sehr an die Kreuzigung Jesu erinnert, wie sie im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Jesus hängt dort am Kreuz inmitten von 2 Schwerverbrechern. Und dann lesen wir in Lukas 23 ab Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ich finde, diese Szene zeigt ganz klar, dass es einen Unterschied macht, ob man einsieht, dass das, was man tut, falsch ist, oder ob man sich sogar noch daran erfreut. Beides sind Verbrecher und beide wissen ganz genau, das, was wir getan haben, verdient ein Todesurteil, weil es falsch war. Der eine erfreut sich aber jedoch noch daran, dass er Unrecht getan hat und dass hier noch einem anderen Unrecht getan wird. Der andere erkennt aber, dass sowohl er falsch gehandelt hat und Gott braucht, als auch, dass hier an einem Unschuldigen Unrecht getan wird. Wir Menschen können erkennen, dass das Urteil Gottes gerecht ist und zum Tode führt. Das Urteil, das er gesprochen hat, als er dem Menschen sich selbst dahingegeben hat. Wir können in dieser Welt sehen, dass diese ganze ungerechte und falsche Verhaltensweisen zerstörerisch sind, weil sie das Leben zerstören, weil sie Beziehungen zerstören. Sie machen das Miteinander unter uns Menschen komplett kaputt. Sie zerstören die Schöpfung. Und die logische Konsequenz von so einem Verhalten ist der Tod. Und welche Dimension dieses Gericht hat, beschreibt das nächste Kapitel, worauf wir beim nächsten Mal eingehen werden. Aber bis hierhin beschreibt Paulus, wie diese Welt den Menschen aus den Fugen geraten ist und dass dieser Zustand unaufhaltsam den Tod zur Folge hat. Und deshalb benötigt der Mensch Erlösung. Erlösung von diesem zerstörerischen Zustand und Erlösung durch das Evangelium von Jesus Christus. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen. Ja, Vater, du bist alleiniger Schöpfer. Du bist allmächtig, du bist liebevoll, du bist gütig. Aber du bist auch zornig, weil wir Menschen gegen dich rebellieren und weil dich das zutiefst verletzt, dass wir deine Liebe ablehnen und lieber losgelöst von dir sein wollen. Und das tut die Menschheit schon seit eh und je, seitdem du sie erschaffen hast. Und wir wollen bekennen, dass wir uns selber auch daran schuldig gemacht haben. Und wir wollen erkennen, dass wir Erlösung benötigen und dass es diese Erlösung nur in deinem Sohn Jesus Christus gibt. Danke dir dafür. Danke, dass du dich von jeher in deiner Schöpfung offenbart hast, damit wir Menschen dich erkennen können. Und ich bete, dass wir das auch tun, dass wir uns nicht an dem Unrecht erfreuen, dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, immer wieder Böses zu tun, obwohl wir wissen, dass es schlecht ist, sondern dass wir daraus erkennen, dass wir dich brauchen und dass nur ein Leben mit dir Erlösung ist. Erlösung von der unabdingbaren Folge unseres zerstörerischen Lebens. Erlösung vom Tod. Wir wollen ein Leben mit dir in Ewigkeit. Und dafür bete ich. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet und bis zur nächsten Folge.